Dann auch von mir nochmal guten Morgen. Auch hier an alle Hände, die ich noch nicht geschüttelt habe und online und in Adelberg. Ja, leider kann ich euch nicht auffordern, Markus aufzuschlagen, weil ich das leider damit diesmal nicht so weit fertig geworden bin. Deshalb gibt es heute wieder einen anderen Text zu betrachten, der aber genauso inspiriert ist und von daher auch, durch den uns auch Gott jetzt was sagen möchte. Und zwar dürft ihr das zweite Buch Chronik aufschlagen. Und damit ist das auch durchaus mal eine Abwechslung. In diesen Büchern bewegen wir uns seltener. Allerdings möchte ich hier mit euch eine Biografie, ein Leben betrachten, das mir vor einiger Zeit sehr eindrücklich geworden ist. Und zwar geht es um das Leben des Königs Josaphat. Und das beginnt in 2. Chronik, ab Kapitel 17. Ich werde aber vorher noch einen anderen Text vorlesen. Aus dem 2. Korintherbrief. Denn dort ist ein Lehrabschnitt, aber wahrscheinlich illustriert kein Leben diese Wahrheit, die wir dort lesen, so sehr wie das Leben Josaphats. 2. Korinther 6. Ab Vers 14, und dort lesen wir einen eindrücklichen und unangenehmen Abschnitt. 2. Korinther 6, ab Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein, oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. In diesem Abschnitt geht es um Absonderung. Ja? Dass es für einen Gläubigen in gewissem Maß, in gewissen Umständen nötig ist, die Trennung zu solchen zu suchen, die Gott nicht ehren mit ihrem Leben. Es betrifft einerseits unser persönliches Leben, die Frage, mit wem man sich abgibt. Ja, besonders in jungen Jahren ist das oft ein Thema, wenn es darum geht, einen Freundeskreis zu suchen, aber auch in älteren Jahren kann dies noch ein Thema sein oder wird es oftmals sein. Und natürlich auch als Gemeinde. Mit wem wollen wir uns als Gemeinde verbinden, zusammenarbeiten? Einfach mit jedem, der es gern hätte? Oder gibt es Grenzen? Mein Ziel ist nicht, heute diese Grenzen genau aufzuzeigen. Ja, was geht und was nicht. Aber das Leben des Königs Josaphat ist eben ein eindrückliches Beispiel dafür, was passiert, wenn wir diese Aufforderung der Schrift einfach ignorieren. Und was passieren kann. Ja, man kann sich auch zu viel absondern. In Römer 12, Vers 18 heißt es, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Und doch zeigt uns dieser Abschnitt im 2. Korintherbrief und das Leben des Königs Josaphat, dass es dennoch Situationen gibt, in denen Gott von uns die Absonderung fordert. Soviel zur Einführung. Nun direkt zu der Person, mit der wir uns beschäftigen wollen. Wer war König Josaphat? Die meisten werden wissen, es gibt zwei Berichte in der Bibel, welche uns die Geschichte der Könige von Juda schildern. Einmal die Bücher Könige und dann das zweite Buch Chronik. Interessanterweise bekommt Josaphat in 1. Könige 22 nur 10 Verse, in 2. Chronik hingegen 4 Kapitel. 2. Chronik, deshalb werden wir uns heute auch nur im zweiten Buch Chronik bewegen. Es sind tatsächlich einige Kapitel, die ich mit euch betrachten will, aber ich werde mich trotzdem bemühen, in den 45 Minuten zu bleiben. Mal schauen, ob es gelingt. Ja, warum? Ich habe mich auch gefragt, warum wohl Chronik weit mehr über ihn berichtet. Und ich denke, es passt gut eben zu dem Anliegen des Schreibers von Chronik, dass Josaphat auch ein lebendiges Zeugnis dafür ist, dass Gott in aller Sünde es segnet, wenn wir uns zu ihm wenden. Und auch dafür ist Josaphat ein gutes Zeugnis. Im Allgemeinen kann man auch sagen, Josaphat war einer der guten Könige. Er ist uns wirklich ein Vorbild in Gottesfurcht, aber zeigt uns eben auch, wie viel kaputt gemacht werden kann, wenn man trotz eines gottesfürchtigen Lebens nicht die Prinzipien der Schrift zur Absonderung befolgt. Aber zuerst, wenn wir jetzt in Kapitel 17 starten, werden wir erstmal sehen, was für ein Vorbild Josaphat uns in Sachen Gottesfurcht ist. Und ich lese mal die ersten 6 Verse in Kapitel 17. Zuvor lesen wir von König Asa, der gestorben ist. Und so steigen wir ein in Kapitel 17 mit den Worten: Und sein Sohn Josaphat wurde König an seiner Stelle. Und er wurde mächtig gegen Israel. Denn er legte Kriegsvolk in alle festen Städte Judas und legte Besatzungen in das Land Juda und in die Städte Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Bale auf, sondern er suchte den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und handelte nicht wie Israel. Darum befestigte der Herr das Königtum in seiner Hand. Und ganz Juda gab Josaphat Geschenke, sodass er viel Reichtum und Ehre hatte. Und da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig wurde, tat er auch noch die Höhen und die Aschera-Standbilder aus Juda hinweg. Nur für die, die nicht so drin sind in den biblischen Geschichten, wir sind hier zur Zeit des Volkes Israel, als es geteilt war. Ja, Gott hatte sich Israel erwählt, aus Ägypten gerettet, ins Land geführt. Und irgendwann setzte ein König über sie, den König David. Unter David war Israel stark und vereint. Unter seinem Sohn auch noch, aber unter dessen Sohn wurde das Land Israel geteilt. Es gab dann Nordisrael und das südliche Israel, genannt Juda. Wenn von Israel die Rede ist, meint es immer den Norden. Der Norden war allgemein von Gott abgefallen, hatte allgemein Götzendienst eingeführt. Der Süden hatte, ich sage jetzt mal, auch gute Zeiten, wo sie Gott treu waren. Und Josaphat war eben ein König des Südens. Und ja, er war einer, wie wir hier lesen, der Gott suchte und Gott ehrte mit seinem Leben. In den Versen 3 und 4 lesen wir: Er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Bale auf. Und Bale meint eben Götzen, fremde Götter, falsche Götter, bei denen es Gott ein Greuel ist, wenn solche angebetet werden. Sondern er suchte den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und handelte nicht wie Israel. Also wir können zusammenfassen, es wird gesagt, er wandelte in den Wegen seines Vaters David. Man könnte auch sagen, er setzte sich gute Vorbilder. Auch das ist etwas, was Gott was zu Segen führt und Gott gefällt. Und dann, er suchte eben nicht diese fremden Götter. Und auch speziell wird gesagt, er handelte nicht wie Israel. Er ließ sich nicht mitziehen, wie viele andere Könige es taten, von dem Götzendienst der Völker um ihn herum und ja, dem Nordreich. Man könnte auch sagen, wenn wir beim Thema sind, er sonderte sich hierin ab. Er ließ sich nicht von der Welt mit in die Sünde ziehen. Ja? Juda war ein Land, das Gott die Treue hielt, umgeben von Ländern, die Gott verließen. Ja, und auch hierin sehen wir schon, wie man das recht leicht anwenden kann. Auch wir sollen ja eine Gemeinschaft sein. Manchmal stehen wir auch alleine da, umgeben von Menschen, die Gott nicht ehren, und doch sollen wir hervorstrahlen als solche, die ihm die Treue halten. Und was hier auch immer wieder hervorgehoben wird, ist, wie eben Gott dies segnet. Weil er so handelte, belohnte Gott diese Treue. Und das kommt immer wieder durch in den Chroniksbüchern. Gott belohnt Treue. Das sollen diese Bücher ganz besonders zeigen. Obwohl die Geschichte der Könige Israels eine Geschichte des Abfalls war, die in der Verbannung endete, die uns auch letztlich zeigt, dass der Mensch von Natur aus immer von Gott wegdriften wird. Und deshalb brauchen wir auch einen Erlöser. Ja, das ist eine Kernbotschaft des Alten Testaments. Der Mensch wird immer von Natur aus von Gott wegdriften. Wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen Vergebung und wir brauchen es, dass Gott wirkt in unseren Herzen. Und das ist dann, was wir im Neuen Testament lesen, die frohe Botschaft, dass er genau das uns schenken will, dass in Christus für unsere Schuld gestorben ist. Und wenn wir an ihn glauben, wir sowohl die Vergebung für unsere Verfehlungen bekommen, als auch die Kraft, nun den Weg wirklich mit dem Herrn zu gehen und diese, ja, und dass er durch seinen Geist wirken will, dass wir diesen ständigen, ja, unbezwingbaren Trieb zur Sünde überwinden können. Auch wenn das in diesem Leben nie vollständig wird, dennoch gibt er uns dadurch erst diese Kraft. Aber in den Königen sehen wir eben, ja, einerseits diesen Negativtrend, aber auch diese Tatsache, wenn ein Mensch sich an Gott hält, dann segnet er es. Wenn wir Gott die Treue halten, dann bedeutet das Segen. Vers 5, darum befestigte der Herr das Königtum in seiner Hand, weil er ihm treu war. Und ganz Juda gab Josaphat Geschenke, sodass er viel Reichtum und Ehre hatte. Und dann lesen wir auch etwas Schönes, und da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig wurde, tat er auch noch die Höhen- und Asherah-Standbilder aus Juda hinweg. Sein Herz wurde, er registrierte den Segen Gottes und darum wurde er mutig. Er begann damit, Gott in einigen Dingen die Treue zu halten und merkte, ja, Gott segnet das wirklich. Und auch wir sollten das wirklich registrieren. Wir sollten, ja, das ist eine Sache, wo man Gott wirklich auf die Probe stellen kann. Wenn wir ihm treu dienen, dann will er das segnen. Und wenn wir das erkennen, ja, dann soll uns das Mut machen, ihm mehr die Treue zu halten, wie Josaphat das tat. Und was wir hier lesen, ist auch etwas, das wirklich Symbolcharakter hat. Er tat auch noch die Höhen und die Asherah-Standbilder in Juda weg. Zuerst wendete er sich gegen die Götzen. Ja, das tat er nicht. Und dann wendete er sich gegen die Höhen. Höhen bedeutet, ja, früher wurde eben, es war üblich, dass alle Menschen irgendwelche Götter anbeteten und sie machten das immer an irgendwelchen besonderen Orten, sei es unter irgendwelchen großen Bäumen oder eben oftmals auf Bergen. Da fühlte man sich, da war man höher, fühlte sich Gott irgendwo näher und das verleitete die Menschen allgemein dazu, hier Gott anzubeten. Aber der Gott Israels sagte, er will das nicht. Ja, es soll ein Heiligtum geben in Jerusalem und nur da sollen sie ihm opfern. Und eben auf, also es geht speziell ums Opfern. Beten durfte man natürlich überall. Und leider war es zu der meisten Zeit im Volk so, dass obwohl sie, auch wenn sie sich nicht zu den Götzen wandten, sie doch Gott auf die falsche Art damit dienten, dass sie ihm auf diesen Höhen opferten. Höhen, das ist ein Sinnbild für Kompromisse. irgendwo, ja, man gibt sie nicht den größten Sünden hin, aber dient Gott jetzt auch nicht ganz auf die Weise, wie er das eigentlich will. Und die Könige, die am meisten gelobt werden, sind immer die, die sich auch gegen die Höhen wenden, die Gott ganz nachfolgen wollen, die auch die kleinen Bereiche in ihrem Leben Gott übergeben wollen, die sich nicht damit zufrieden gaben, ja, im Allgemeinen jetzt nicht die heftigsten Sünden zu tun, aber sonst doch Dinge wie, ja, also wenn wir es auf uns übertragen, ja, die nicht nur sagten, ja, okay, ich begehe keine Unzucht und klau nicht, sondern auch wirklich ihr Leben Gott hingeben wollten und auch kleinere vermeintliche Sünden wie Faulheit und dergleichen und Weltlichkeit auch dem Herrn wirklich bringen wollten, die ihm ganz nachfolgen wollten. Und ja, Josaphat war hier an dieser Stelle einer, der das anfing, aber wir werden leider sehen, nicht zu Ende brachte. Aber doch ist er uns auch darin, in diesem Punkt seines Lebens ein Vorbild, Gott ganz zu dienen, sich Gott ganz hinzugeben. Auch in den kleinen Dingen. Und dann ab Vers 7 sehen wir wieder etwas, worin er uns ein Vorbild ist, 7 bis 9. Und im dritten Jahr seiner Regierung sandte er seine Fürsten Ben-Hail, Obadja, Zacharja, Netaniel und Michaja, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Und mit ihnen sandte er Leviten, nämlich Shemaja, Netanja, Sebadja, Asahel, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia und Top-Adonia, die Leviten. Und mit ihnen Elishama und Joram, die Priester. Und sie lehrten in Juda und hatten das Buch des Gesetzes des Herrn bei sich. Sie zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Er hatte ein Herz für Lehre und für Gottes Wort. Und auch das ist etwas, was Gott segnet und bei ihm gesegnet hat. Ich lese das Kapitel jetzt nicht zu Ende. Es ist eine Auflistung, wie eben Gott weiter segnet. Den Vers 10 lese ich noch. Und der Schrecken des Herrn kam über alle Königreiche der Länder, die rings um Juda lagen, sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Was sehen wir also in diesem Kapitel? Wir sehen, wie Josaphat, ja, es danach suchte, wirklich Gott zu dienen, ganz zu dienen, und wie Gott es segnete. Wie Gott mit ihm war, wie er ihm Frieden gab, wie er ihm Ehre gab unter den Völkern, ohne kämpfen zu müssen. Gott, er suchte Gott und Gott war mit ihm. Josaphat ist uns ein Vorbild in Gottesfurcht und wir sehen hierin, wie Gott Gottesfurcht segnet. Aber nun kommt in Kapitel 18 der Bruch. Denn wir lesen in Vers 1, als nun Josaphat großen Reichtum und Ehre erlangt hatte, da verschwägerte er sich mit Ahab. Wer ist Ahab? Ahab war der König des Nordens, des Nordreiches, und Ahab war allgemein der gottloseste König, den Israel jemals gesehen hat. Ich möchte dafür vorlesen aus 1. Könige 16, ihr könnt das mit aufschlagen oder auch nicht, aber dort gibt eben Gottes Wort und der inspirierte Schreiber wirklich ein Urteil über Ahab ab. 1. Könige 16, ab Vers 29, dort lesen wir, im 38. Jahr der Regierung Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel. Und er regierte 22 Jahre lang in Samaria über Israel. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Also das war so die Ursünde im Norden. Auch Götzendienst, aber wenigstens noch mit dem Namen des wahren Gottes. Aber das genügte ihm nicht. Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Etbaals, des Königs der Zidonier. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab machte auch Aschera-Standbilder, sodass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Ja? Also, wer jetzt nicht so drin ist in diesen Königsbüchern und dem das auf die Schnelle zu viel ist, von diesen ganzen Baal und Aschera zu hören, aber der Vers 33 fasst es gut zusammen. Er tat mehr, was den Herrn erzürnte, als alle Könige, die vor ihm waren. Und ich denke, ja, das verstehen wir alle. Es war jemand, der wirklich Gott mit seinem Leben schlimm verunehrte und, würden wir seine Geschichte lesen, es auch bekämpfte, dass der wahre Gott geehrt wurde in seinem Königreich. Seine Frau ließ sogar die Propheten Gottes umbringen. Also, auch wenn es in einer ganz anderen Zeit stattfindet, in einem anderen Umfeld, ein Mensch, der wirklich Gott sehr stark verunehrte mit seinem Leben. Und mit diesem verschwägerte sich nun der gottesfürchtige Josaphat. Wir können uns fragen, warum macht er das? Warum tut einer, der Gott eigentlich fürchtet, sich nun mit einem Menschen auf so eine Art verbinden, weil wir müssen auch bedenken, so eine Verschwägerung, das bedeutet ja, dass sein Sohn die Tochter Ahabs heiratete, das war damals nicht einfach etwas, was die Kinder unter sich ausmachten, das veranlassten die Könige, das war Absicht. Deshalb heißt es auch, er verschwägerte sich mit ihm, Josaphat. Nun, was können die Gründe gewesen sein? Vielleicht erhoffte er sich Vorteile. Vielleicht hatte er auch irgendwo und da können wir dann auch wieder die Parallelen ziehen, ich sag's jetzt mal, naive Vorstellung von Einheit. Ja, das sind doch auch unsere Brüder. Wir müssen doch eins sein. Und verschloss deshalb die Augen vor all dem Bösen, was er tat. Und verband sich so mit ihm. Und was wir nun in diesem Kapitel lesen, sind die Konsequenzen, die daraus entstanden. In Vers 2 lesen wir dann: Und nach etlichen Jahren zog er zu Ahab hinab nach Samaria, und Ahab ließ für ihn und das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten, und überredete ihn, nach Ramoth in Gilead hinaufzuziehen. Denn Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda: Willst du mit mir nach Ramoth in Gilead hinaufziehen? Er sprach zu ihm: Ich will sein wie du, und mein Volk sei wie dein Volk, und ich will mit dir in den Kampf ziehen. Ja, und der Schluss sagt, worum es hier geht. Es geht um Krieg. Ja. Ahab will Krieg führen, Ahab sucht sich Hilfe und fragt Josaphat, ob er ihm hilft. Und ich finde es, und es ist auch irgendwo eindrücklich, dass der Schreiber extra schreibt, er überredete ihn. Und auch das ist etwas, ja, obwohl wir hier von Jahrhunderte, Jahrtausende alten Königen lesen, projiziert sich mir sofort das Bild von 16-jährigen Jungs. Ja, man geht eine falsche Verbindung ein, sucht sich falsche Freunde und meint zuerst, seinen gottesfürchtigen Weg weitergehen zu können, auch wenn man ab und zu mal was mit denen macht. Aber dann beginnt es eben, er fängt an, ihn zu überreden. Das erste Bild, was mir kam, war einer, der den anderen überredet, doch, ja, komm einmal mit Samstagabend, wir brauchen einen Fahrer, komm bitte, wir brauchen dich. Dann heißt es noch, sie schlachteten ihm Schafe und Rinder, also sie machten ein großes Fest. Also er begegnet ihm ganz freundlich, um ihn weich zu kochen, zu bezirzen. Das ist die erste Folge aus dieser Verbindung. Er lässt sich mitreißen. Mitreißen in einen Krieg, in den er sich nicht mitreißen hätte sollen. Und dann lesen wir weiter in Vers 4. Und Josaphat sprach zum König von Israel, befrage doch das Wort des Herrn. Ja, scheinbar versucht er, den falschen Weg auf Gottes Weise zu gehen. Wir werden sehen, dass es nicht funktioniert. Aber er versucht es. Und das führt ihn ja zur zweiten Folge. Also das erste war, er lässt sich mitreißen. Das zweite, er kommt dadurch sogar in Konflikt mit Gottes Dienern. Weil er sich auf die Seite der Feinde Gottes stellt, kommt er in Konflikt mit Gottes Dienern. Ja, ich lese mal ja noch ein Stück weiter, Vers 5. Da versammelte der König von Israel die Propheten, 400 Mann, und sprach zu ihnen, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen, oder soll ich es lassen? Sie sprachen, zieh hinauf, und Gott wird sie in die Hand des Königs geben. Josaphat aber sprach, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, den wir fragen könnten? Der König von Israel aber sprach zu Josaphat, es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern immer nur Böses. Das ist Micha, der Sohn Jimlas. Das Kuriose an dieser Geschichte ist, also er sagt, komm, wir befragen den Herrn, und es kommen 400 Mann, und Josaphat merkt gleich, dass das passt nicht. Ja, das ist alles nur eine Show. Ja, die reden alle nur ihm nach dem Mund. Aber das Verrückteste ist, Ahab weiß das auch. Er fragt, gibt es denn keinen mehr, durch den wir wirklich den Herrn befragen können? Er sagt, okay, einen gäbe es wirklich. Aber er will es nicht hören. Warum? Weil er ihm verkündigt, was er nicht hören will. Josaphat besteht darauf, ihn zu hören. Er wird geholt, und ich lese weiter ab Vers 12. Der Bote aber, der hingegangen war, um Micha zu rufen, redete mit ihm und sprach, siehe, die Worte der Propheten verkünden einstimmig Gutes für den König. So lass nun auch dein Wort, lass nun auch dein Wort sein wie das Wort eines jeden von ihnen und rede Gutes. Also auf ihn wird eingeredet, komm, alle ziehen mit, du musst jetzt auch mitziehen. Und hier ist uns Micha ein Vorbild. Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt, ich will reden, was mein Gott sagen wird. Er ist bereit, innerhalb von 400 Mann zu stehen, die Ja schreien, zu sagen, nein, nicht Gottes Wille. Das muss man erstmal machen, sich vor solche Mächtige stellen und dann dennoch standhaft sein. Und wir werden sehen, er wird auch schlimme oder erstmal schmerzhafte Konsequenzen dafür tragen. Und als er zum König kam, sagte der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen, oder soll ich es lassen? Und er sprach, ziehe hinauf, es soll euch gelingen, denn sie werden in eure Hände gegeben werden. Da sprach der König zu ihm, wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst im Namen des Herrn? Auch ein interessanter Austausch. Ja? Es ist davon auszugehen, dass Vers 14 sarkastisch war, und auch gleich ersichtlich sarkastisch war. Und deshalb der König sagte, hey, rede aufrichtig mit mir. Da sagte er, nämlich Micha, ich lese in Vers 16 weiter, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keine Herde, keinen Herrn, ein jeder kehre wieder heim in Frieden. Also er sagt förmlich voraus, pass auf, in kurzer Zeit wird dein Herr, mit dem du dahin ziehst, zerstreut sein. Warum? Weil sie keinen Herrn mehr haben. Das heißt, du wirst tot sein. Und da sprach der König von Israel zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses? Ja. Also er hatte recht, aber er zeigt in keiner Form Anstalten, dass er darauf jetzt hören will. Obwohl er weiß, dass es der einzig Aufrichtige ist, will er sich lieber Honig um den Mund schmieren lassen von seinen 400 anderen Propheten. Ich fasse es zusammen, um nicht alles zu lesen. Micha verkündigt noch eine weitere Botschaft, nämlich eine Vision, in der er sieht, wie Gott einem Lügengeist, und das meint ein Dämon dann, erlaubt, eben diese 400 Propheten zum Lügen oder nicht anzustiften, aber ein Lügengeist in ihrem Mund zu sein. Das ist auch eine sehr verwirrende Geschichte erstmal. Es gibt uns einen kleinen Einblick in die geistliche Welt, von der wir sonst nicht viel sehen. Deshalb sollten wir auch vorsichtig sein in Interpretationen von so etwas. Aber wir sehen auch an anderer Stelle in der Bibel, zum Beispiel bei Hiob, dass Gott es manchmal, zum Beispiel bei Hiob, dem Teufel zulässt, sein Werk in dieser Welt zu tun. Ja, noch mehr, kein Teufel kann irgendetwas tun, ohne dass Gott es ihm erlaubt. Und deshalb ist auch diese Geschichte ganz übereinstimmend mit dem restlichen Zusammenhang der Schrift. Und doch dürfen wir wissen, dass Gott all dem immer eine Grenze setzen wird. Aber weil hier eben ein gottloser Mann ist, der gern auf Lügen hört, erlaubt Gott einem Lügengeist, ihn noch weiter dazu anzustiften, ja, seinen bösen Weg zu gehen. Und doch können wir nicht sagen, Gott verleitet ihn zum Bösen, denn er hat ja eigentlich den richtigen Propheten auch geschickt, der ihm sagt, was er eigentlich tun sollte. Ja, das Ende vom Lied ist, Ahab lässt den wahren Propheten ins Gefängnis sperren und zieht in den Krieg. Aber das Verrückte, und nun kommen wir zurück zu Josaphat. Josaphat wusste, hat ja eigentlich erkannt, dass auf diese 400 Mann, dass man sich nicht verlassen kann. Er wollte den wahren Propheten hören, aber um nun doch nicht auf ihn zu hören. Er zieht trotz dieser ganzen Geschichte mit in den Krieg. Er steht auf einmal als Gegner sogar von Gottes Bote da, denn er steht ihm auch nicht zur Seite. Er ist nicht nur nicht bereit, gerade zu stehen, sondern nicht mal bereit, denen zur Seite zu stehen, die gerade stehen für den Herrn, und lässt sich eben weiter mitreißen. Und das zeigt auch, wenn man einmal beginnt, sich in verkehrte Verbindungen reinziehen zu lassen, sei es als Einzelperson, in Freundschaften, die einem nicht gut tun, oder auch als Gemeinde, der Sog wird so stark, obwohl man merkt, eigentlich ist das falsch, kommt man irgendwie nicht mehr raus. Ja? Er ist jetzt schon dahin gezogen, er hat sein ganzes Heer versammelt. Er hat es ihm versprochen, soll er jetzt wieder abziehen? Ja? Was wird das für Auswirkungen haben? Wir kennen nicht genau seine Gedanken, aber wir merken, dass dieser gottesfürchtige Mann sich hier wirklich entscheidet, bewusst gegen Gottes Wort zu handeln. Und das sehen wir auch schon, wie weit es schon gekommen ist. Er begann gut, ging diese Verbindung ein und es zieht ihn immer weiter weg. Und man kann auch hier dieses Bild nehmen, das oft schon gebraucht wurde. Ja, gerade wenn es darum geht, ja, wenn man sich Freunde sucht, die eben gottlos sind und sagt, ja, aber vielleicht kann ich sie ja zum Herrn führen. Ja, und zwar ist es dann das Bild, wenn du auf dem Tisch sitzt und der andere unten liegt, es ist leichter, dich runterzuziehen, als ihn hochzuziehen. Man wird schneller weggerissen, als dass man die anderen mit zum Guten reißt. Man sollte sich also gut überlegen, wer hier den stärkeren Einfluss hat. Er lässt dich mitziehen. Er steht auf einmal gegen Gottes Boten und das führt zur dritten Folge. Er muss die Strafe der Gottlosen teilen. Lese ab Vers 28. Da zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hinauf nach Ramoth in Gilead. Und der König von Israel sprach zu Josaphat: Ich will verkleidet in den Kampf ziehen, du aber ziehe deine Gewänder an. So verkleidete sich der König von Israel und sie zogen in den Kampf. Auch das ist schon interessant. Warum verkleidet er sich wohl? Wahrscheinlich fürchtet er wirklich das Wort des Propheten, aber denkt, er kann ihm entkommen. Und wahrscheinlich will er dann sogar hier Josaphat als Zielscheibe nehmen, weil er sagt ja, verkleide du dich, zieh du dich ruhig an wie ein König, ich verkleide mich als Soldat. Und wir werden auch gleich sehen, deshalb gehen erstmal alle auf Josaphat. Also der, der ihn vorher noch so bezirzt hat, ist hier bereit, ihn zu opfern, um sein eigenes Leben zu schützen, rechnet aber nicht mit Gott. Ich lese weiter. Aber der König von Aram hatte seinen Obersten über die Streitwagen geboten und gesagt, ihr sollt weder gegen Kleine noch Große kämpfen, sondern nur gegen den König von Israel. Und es geschah, als die Obersten der Streitwagen Josaphat sahen, da sprachen sie, das ist der König von Israel, und umringten ihn, um zu kämpfen. Aber Josaphat schrie, und der Herr half ihm, und Gott lockte sie von ihm weg. Und auch das ist so eine schöne Botschaft. Obwohl er sich auf diesen falschen Weg begangen hat, steht Gott ihm trotzdem bei, wenn er streit. Ja, er muss leiden, ja, er kommt in Todesangst, aber Gott rettet ihn und wendet das Schicksal. Ich lese weiter. Und es geschah, als die Obersten der Streitwagen sahen, dass er nicht der König von Israel war, da wandten sie sich von ihm ab. Aber ein Mann spannte seinen Bogen aufs Geratewohl. Das heißt, ja, Zufallsschuss, einfach in die Menge. Spannte seinen Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel zwischen den Fugen des Panzers. Josaphat steht auf dem Präsentierteller, aber Gott bewirkt, dass sie ihn nicht ergreifen. Aber wir sehen hier, dass Gott auch jeden einzelnen Pfeil und jede Kleinigkeit lenkt. Und so lenkt er diesen zufällig abgeschossenen Pfeil in genau so eine Lücke, in die er reinpasst. Nämlich in zwischen zwei Teile der Rüstung des Königs von Israel. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, wende um und bringe mich aus dem Heer, denn ich bin verwundet. Aber der Kampf wurde immer heftiger an jenem Tag. So blieb der König von Israel auf seinem Streitwagen stehen, den Aramäern gegenüber, bis zum Abend und er starb zur Zeit des Sonnenuntergangs. Er meinte, er wäre klug genug, Gottes Macht zu entgehen, sich dem Urteilsspruch zu entziehen, und musste doch feststellen, dass keiner sich Gott auf lange Sicht widersetzen kann, weil Gott doch zu mächtig ist. Ja, zurück zu Josaphat. Josaphat musste einstecken. Ja, er hat eine Niederlage erlitten mit seinem Herr, musste ja den Tod fürchten, fliehen. Er kam mit einem blauen Auge davon, doch nun sehen wir, wie er ermahnt wird und Buße tut. Wir kommen zu Kapitel 19. Aber Josaphat, der König von Juda, kehrte in Frieden heim nach Jerusalem. Und Jehu, der Sohn Hananis, der Seher, ging hinaus ihm entgegen und sprach zum König Josaphat. Und das ist nun diese Ermahnung, die wir uns wirklich zu Herzen nehmen sollten. Solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Deswegen ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Dennoch ist etwas Gutes an dir gefunden worden, weil du die Aschera-Standbilder aus dem Land ausgerottet und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Natürlich bringt uns das jetzt in Konflikt irgendwo mit unserem evangelistischen Auftrag. Ja, wir sollen hingehen und der Welt das Evangelium verkünden. Wir sollen hinausgehen und aller Welt verkünden. Und zwar natürlich genau den Sündern. Verkünden, dass ja, Gott sie liebt und sie zur Umkehr ruft. Das ist unsere Aufgabe. Wir können uns nicht rausziehen aus dieser Welt. Wir sollen nicht alle ja, Seile kappen. Wir müssen den Kontakt haben zur Welt. Wir sollen das Evangelium der Welt bringen, die Menschen lieben, in dem Sinne, wie auch Gott sie geliebt hat, dass er seinen Sohn sandte und ihnen Rettung geben will. Aber das, wofür der Prophet ihn tadelt, ist etwas anderes. Ja? Denn Josaphat ging nicht hin, um Ahab auf den rechten Weg zu führen, mit einem evangelistischen Anliegen, sondern er ging hin, um seinen gottlosen Weg mit ihm zu gehen. Und das ist der große Unterschied. Ja? Knüpfe ich Verbindungen, schließe Freundschaften, Allianzen, weil ich der Überzeugung bin, es ist okay, ja, wie er lebt und ja, das stört mich kaum und ich begleite ihn auf diesem Weg. Oder gehe ich hinaus mit der gleichen Liebe, die Christus zur Welt hatte, aber diese Liebe will, dass die Menschen von der Sünde umkehren. Und dennoch geht er hin und zeigt ihm seine Liebe und hat Gemeinschaft mit ihnen. Aber als Christus unter den Sündern saß, saß er nicht mitten im Saufgelage, sondern er saß da und hat ja, gelehrt. Und auch wenn wir nicht überall als Prediger hingehen können, sollten wir doch unterscheiden, machen wir uns hier gerade Teil der Sünde oder können wir hier wirklich im Namen des Herrn sitzen? Ja. Solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Das ist die Ermahnung. Und wir sehen, Josaphat tut Buße. Ich lese Verse 4 und 5. Danach blieb Josaphat in Jerusalem. Dann ging er wieder aus unter das Volk von Beersheba bis zum Bergland von Ephraim und führte sie zum Herrn, dem Gott ihrer Väter, zurück. Und er bestimmte Richter im Land, in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt. Ja, wir sehen ja eigentlich die drei Teile der Buße. Er hört auf zu tun, was er getan hat. Er blieb in Jerusalem, suchte vorerst nicht den Kontakt, der ihn davor zu Fall gebracht hat. Und er geht wieder aus, ja, er lässt es, er sucht wieder das Gute zu tun, er geht wieder aus zu lehren. Und er führte sie zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zurück. Das heißt, sie waren weg von ihm. Und das lässt auch darauf schließen, dass diese Verbindung sein ganzes Land in die falsche Richtung geführt hat. Das heißt, er versucht, den Schaden, den er angerichtet hat, nach Möglichkeit wieder gut zu machen. Das sind die drei Teile, oder drei Teile, in die man Buße eben auch einteilen kann, und in der sich Buße auswirkt. Er lässt das Böse, er wendet sich wieder hin, das Gute zu tun, und versucht, die Konsequenzen nach Möglichkeit auszubessern. Der Rest von Kapitel 19 und Kapitel 20 sind ein, das lese ich jetzt nicht, wieder ein Bild davon, ja, oder eine Geschichte, die uns wieder zeigt, erstens, dass Gott Gottesfurcht und Gottvertrauen segnet und zweitens auch, dass Gott auch den wieder annimmt, der Buße getan hat. Ja. Gott steht ihm wieder bei, obwohl er davor diesen falschen Weg gegangen ist. Aber das lesen wir jetzt nicht, das würde dann doch zu lang werden. Aber das Ende von Kapitel 20, da möchte ich doch noch etwas lesen, nämlich ab Vers 35. Ja, es kommt da so eine Zusammenfassung seiner Regierung und auch von, wie gesagt, einem Beispiel, wo er wieder sehr durch Gottvertrauen geglänzt hat. Aber dann heißt es ab Vers 35, danach aber verbündete sich Josaphat, der König von Juda, mit Ahasja, dem König von Israel, der gottlos war in seinem Tun. Er fällt zurück in alte Muster. Und zwar verband er sich mit ihm, um Schiffe zu bauen, die nach Tarsis fahren sollten. Und sie fertigten die Schiffe in Ezion-Geber, aber Eliezer, der Sohn Dodavas von Maresha, weissagte gegen Josaphat und sprach, weil du dich mit Ahasja verbunden hast, so hat der Herr dein Werk zerstört und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Er tat wieder das Gleiche, musste wieder zurechtgewiesen werden. Und als Strafe zerstörte Gott dieses Vorhaben von ihm. Wenn wir Buße tun, seien wir vorsichtig, dass wir nicht wieder zurückfallen in die gleiche Sünde. Beim letzten Mal kam er mit einem blauen Auge davon. Hier musste er dann doch noch, ja, zerstörte Gott dieses Projekt. Er musste es wieder bereuen, dass er wieder zurückgefallen ist in diese alten Muster. Und das ist das Ende des Lebens Josaphats, aber noch nicht das Ende dieser Geschichte. Einen kurzen Teil muss ich noch mit euch besprechen. Und das zeigt auch erst, das gibt eigentlich dem Ganzen erst so richtig das Gewicht. Ja? Wir haben jetzt gesehen, okay, da war ein Mann, solange er gottesfürchtig war, wurde er gesegnet. Und als er dann diese falsche Allianz eingegangen war, da musste er drunter leiden. Aber das Krasse ist, was darauf folgt. Denn nun lesen wir von seinem Sohn. Und ich lese Kapitel 21 ab Vers 1. Und Josaphat legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und Jehoram, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Und er hatte Brüder, Söhne Josaphats, nämlich Asaria, Jechiel, Zacharia, Asaria, Michael und Sephatia. Diese alle waren Söhne Josaphats, des König von Israel. Und ihr Vater machte ihnen reiche Geschenke von Silber, Gold und Kleinodien und gab ihnen feste Städte in Juda. Aber das Königreich gab er Jehoram, denn er war der Erstgeborene. Als aber Jehoram das Königreich seines Vaters übernommen hatte und mächtig geworden war, tötete er alle seine Brüder mit dem Schwert, dazu auch etliche von den Fürsten Israels. Jehoram war 32 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 8 Jahre lang in Jerusalem. Und er wandelte in dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte, denn es gibt einen Grund, dass da dieses Unheil passiert. Denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau. Und das hatte Josaphat veranlasst. Dieser eine Fehltritt hatte Riesenfolgen noch nach seinem Leben. Und er tat, was böse war, in den Augen des Herrn. Und das ist schrecklich, aber nicht mal alles. Sondern diese Frau, die er sich damit ins Haus geholt hat, die wirkte noch weiter. Denn dieser Jehoram starb, verflucht, auch nicht angesehen, wurde nicht bei den Königen begraben. Und dann wird sein Sohn König. Und was lesen wir dann? Kapitel 22, ich lese nur Vers 3, wo es um seinen Sohn geht. Und auch er wandelte in den Wegen des Hauses Ahabs, denn seine Mutter beriet ihn, sodass er gottlos handelte. Wieder diese Frau. Und diese Frau hieß Athalia. Und als dieser, ja, ihr Sohn auch starb, geht es weiter in Vers 10, Kapitel 22, Vers 10. Als aber Athalia, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, da machte sie sich auf und brachte alle königlichen Nachkommen des Hauses Juda um. Das heißt, sie hat alle ihre Enkel umbringen lassen. Und wir lesen dann weiter, dass sie dann 6 Jahre über das, ja, eine blutige Herrschaft über Juda ausübt. Aber das heißt, dieser eine Fehltritt Josaphats hatte 3 Generationen Nachwirkungen. Sein Sohn lebte gottlos und starb, sein Enkel und seine Urenkel wurden auch umgebracht. Und das ist so krass von den Auswirkungen, dass uns das zu denken geben sollte. Natürlich stellt es jetzt auch Fragen. Können wir jetzt Josaphat die ganze Schuld daran anlasten? Definitiv nein. Ja. Auch wenn Eltern großen Einfluss haben, hat doch jeder Mensch die volle eigene Verantwortung für seine eigenen Sünden. Egal, was ihm mitgegeben wurde. Und wir müssen natürlich auch bedenken, dass auch wenn Josaphat ihm ja wirklich damit einen Fallstrick gelegt hat, das war nie in seinem Sinn, was sein Sohn und sein Enkel und seine Schwiegertochter taten. Und doch müssen wir auch anerkennen, dass er negativen Einfluss damit hatte. Auch wenn jeder selbst für seine Sünde verantwortlich ist, laden wir Schuld auf uns, wenn wir andere negativ beeinflussen. Ja, das heißt, und wir sehen hier etwas, was sich oft in der, ja, auch heute noch widerspiegelt. Wenn wir anfangen, böse Wege zu gehen, die nächste Generation treibt es meistens noch weiter. Auch als Gemeinde. Ja. Und das ist eben, ja, was ich zeigen wollte, diese krasse Warnung, die uns Gottes Wort damit gibt. Wie gesagt, Josaphat bleibt als guter König in Erinnerung. Gott lastet ihm nicht all dieses Unheil an, was kam. Und doch seien wir vorsichtig, ja, auch beim Thema Absonderung. Wie gesagt, ich will nicht die Grenzen aufzeigen, was möglich und nötig ist und was nicht, aber doch ein Gespür dafür entwickeln, dass dieses Thema wichtig ist und weitreichende Folgen haben kann. Nochmal ein paar Schlussfolgerungen zusammengefasst. Was lernen wir aus Josaphats Leben? Gott belohnt Gottesfurcht, wenn man auch im Kleinen treu sein will und wenn man auch anders handelt als die anderen. Böse Verbindungen bringen viel Versuchung und Sünde mit sich. Böse Verbindungen bringen Schaden, auch wenn man sonst gerecht lebt. Der Schaden kann sich über Generationen ziehen.